Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo, ganz herzlich willkommen bei der heutigen Session Börse at Home. Jeden Montag halbe Stunde Informationen, Gedanken, Ideen zur Geldanlage. Heute mit einem spannenden Thema, wie ich finde. Susanne Krehl ist zu Gast. Sie hat mit Fabit eine App gestartet, die Menschen den Umgang mit Geld nahebringen soll. Und mit ihr möchte ich heute sprechen, die nächsten 30 Minuten, über das Verhältnis zu Geld, das Richtige und wie man daran was verändern kann und was sich vielleicht auch ableiten lässt auf die Geldanlage. Wir sind ja alle gleichzeitig mit Geld befasst und mit dem Anlegen. Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
Hallo Edda, vielen lieben Dank für die Einladung.
Und Sie können auch immer Fragen stellen unten ins Panel. Ich gebe die dann weiter und wir fangen mal direkt an. Susanne, was hat euch denn motiviert? Was hat dich motiviert, so eine App zu machen?
Ich komme ja aus dem Zahlungsverkehr. Ich war mal erste Mitarbeiterin bei Via Fintech, besser bekannt als Barzahlen. Und das ist eine Bargeldzahlungsinfrastruktur, die es Menschen ermöglicht, Rechnungen im Supermarkt zu bezahlen oder dort eben Geld abzuheben von ihrem Konto oder sich auszahlen zu lassen von der Bundesagentur für Arbeit. Und man glaubt gar nicht, wie viele Menschen das tun und auch darauf angewiesen sind, mal so eine Stromrechnung, offene Forderung oder auch Telefonrechnung, zum Teil sogar ihre Miete, mit Bargeld im Supermarkt zu bezahlen. Und ich glaube, dass der Großteil unserer Branche da manchmal nicht so richtig an der Zielgruppe dran ist. Mein ehemaliger Chef, der Achim Bönsch, hat immer gesagt, wenn es um die Zielgruppe ging, fahr mal Bus. Fahr mal Bus und siehst du, wer uns nutzt. Und das ist, glaube ich, bei Fabit genauso. Und die Idee zu Fabit ist entstanden, weil ich einfach sehe, dass es da draußen wahnsinnig viele Menschen gibt, die Probleme haben im Umgang mit Geld, die noch gar kein mentales Konzept haben für ihr Geldmanagement und die weit, weit entfernt sind von Anlagefragen, von Altersvorsorge und davon, den ersten ETF-Sparplan aufzusetzen.
Aber sehr unabhängig davon, wie weit Sie davon entfernt sind, muss sich ja wirklich jeder hier bei uns damit beschäftigen. Deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was sind denn so deine Erkenntnisse daraus? Was siehst du für Muster?
Ja, also bei unseren Nutzern, wir konzentrieren uns ja bei Fabit auf Menschen, die tatsächlich bisher Probleme haben, denen auch das mentale Konzept vielleicht noch fehlt, die gar nicht so richtig eine Idee haben, wie sie mit ihrem eigenen Geld umgehen sollen, die das auch nie richtig gelernt haben, weil es an der Schule nicht gelehrt wird, aus dem Elternhaus heraus oft da auch nicht so viel Wissen da ist. Und diesen Umgang mit Geld, den kann man in einem verhaltenswissenschaftlichen Konzept, so wie wir das mit Fabit machen, tatsächlich Menschen nahebringen. Und zwar in ganz, ganz kleinen Schritten. Und das machen wir mit Fabit. Eine App, in der man seine Finanzen managen kann, sich Finanzbildung nachholen kann und eben in kleinen Schritten dahin geführt wird, gesunde Finanzgewohnheiten zu entwickeln.
Was sind das für kleine Schritte? Wie näher ich mich dem dann?
Naja, also zum Beispiel, mehr als die Hälfte unserer Nutzer kommen mit offenen Forderungen zu uns, also haben Schulden oder zumindest offene Verbindlichkeiten, offene Ratenkredite. Und ganz, ganz oft wird dieser Schuldenberg als ganz großer, unbezwingbarer Berg empfunden. Und ich sag mal, die Lösung ist, den Kopf in den Sand zu stecken, was natürlich keine Lösung ist, weil Schulden die unangenehme Eigenschaft haben, mehr zu werden, wenn man sich nicht drum kümmert. Und wir brechen diesen Prozess des persönlichen Budgetmanagements und damit eben auch der Ermittlung einer realistischen Ratenhöhe für die Abzahlung runter in ganz kleine Schritte und verschaffen Menschen Erfolgserlebnisse auf dem Weg dahin. Das heißt, dass man eben diesen Riesenberg erstmal gar nicht als Berg sieht, sondern okay, wir machen jetzt den ersten Schritt und den nächsten Schritt und irgendwann haben wir den Picknickplatz sozusagen erreicht. Können mal hinter uns schauen, was wir schon erreicht haben und dann die nächste Etappe gemeinsam machen.
Leider warst du eben ganz kurz weg. Jetzt scheint es, glaube ich, wieder zu gehen. Also, ich habe eben noch gehört, letzte Etappe zu erreichen, das lässt sich ja ganz gut übertragen, auf die Geldanlage, das Zerlegen in so einzelne Schritte.
Ja, ich glaube auch. Vor allen Dingen auch, weil bei Anlage genauso Verhaltensmuster und eben auch Glaubenssätze, persönliche Ansichten eine Rolle spielen. Also gerade die weniger professionellen Anleger zeigen ja bestimmte Muster, dass man dann, wenn der Kurs gerade hochgeht, dann geht man rein und investiert. Und wenn der Kurs runtergeht, verkauft man. So macht man Verluste. Ich glaube, jedem von uns, der sich jetzt hier gerade in diesem Webinar befindet von der Börse Frankfurt, ist das total klar. Und der hat vielleicht seine eigenen Muster da auch schon mal hinterfragt. Und die Ängste, die damit zu tun haben, dann bei einem Kursrückgang auch wieder auszusteigen. Und kann das vielleicht für sich auch rationalisieren, dass man das dann entsprechend nicht macht. Aber das ist eben bei dem Großteil der Menschen tatsächlich nicht so, dass denen das so bewusst ist, sondern da spielen dann eben diese emotionalen Kräfte eine Rolle. Und das führt dazu, dass wir das tatsächlich dann in Verhaltensmustern auch in der Anlage immer noch sehr stark sehen, ne?
Also ein Muster jetzt der große Berg, den in kleine Schritte zerlegen. Was für Muster erkennst du noch darüber hinaus?
Wir erkennen ganz, ganz viele Muster und analysieren die vor allen Dingen datengetrieben. Ganz oft sind das irrationale Entscheidungen, also oder beziehungsweise Wünsche, die hinter dem Konsum stecken. Also zum Beispiel ist der Kauf von Sachen oft gar nicht der Kauf von Sachen, sondern dahinter steht ein nicht erfülltes Bedürfnis nach Gesellschaft, nach Zugehörigkeit, nach emotionaler Teilhabe. Und da geht es eben darum, auch andere Belohnungsmechanismen zu etablieren und zu erreichen. Ich mache es mal ganz plastisch an einem Beispiel. Ich kann mich an ein Kundeninterview erinnern. Da hat sich die Dame ein Kaffeeservice gekauft. Richtig schönes, großes, teures. Und konnte sich das eigentlich nicht leisten. Also das wusste sie auch. Ja, mein Geld wird nicht bis zum Monatsende reichen. Ich habe jetzt hier aber dieses Bedürfnis, ich möchte gerne mal Freunde zu mir nach Hause einladen. Und damit ich das tun kann, brauche ich erstmal neues Geschirr, weil mein altes ist ja irgendwie so schon passt nicht mehr zusammen, da fehlen irgendwie ein paar Teile. Und ich brauche jetzt dieses Kaffeeservice. Was sie aber eigentlich braucht, ist nicht das Kaffeeservice, sondern diesen Tag mit Freunden bei sich zu Hause. Und das ging früher zu Studentenzeiten beispielsweise auch. Da hatten wir alle irgendwie unsere nicht zusammenpassenden Teller von Oma. Und es hat trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Wir saßen alle auf dem Boden oder waren vielleicht campen zu diesen Zeiten. Und irgendwann hat man das Gefühl, okay, das geht jetzt nicht mehr. Und dann kommen eben so Konsumwünsche wie dieses Kaffeeservice, was eigentlich irrational ist. Und dahinter steckt ein anderes Bedürfnis. Dessen muss man sich bewusst werden. Und dann muss man vielleicht auch nicht mehr diesem Konsumbedürfnis nachgeben, sondern findet für sich andere Gratifikationsmechanismen.
Wenn ich das mal versuche zu übertragen, wäre das ja die Fragestellung, ich gehe jetzt hin und überlege mir, will eine Aktie kaufen oder will einen bestimmten ETF-Sparplan anlegen, dass ich mich tatsächlich auch mal fragen sollte, ist es ganz konkret jetzt dieses Anlageobjekt, was ich möchte, oder ist da eine andere Idee dahinter? Ich meine, da ertappe ich mich selber bei. Ich habe so einen Lieblingspodcast, den ich höre, und dann hat er von irgendeiner Aktie geschwärmt und ich habe die einfach gekauft, ohne da länger drüber nachzudenken. Auch ein typischer Fehler, und da steckte wahrscheinlich diese Hipness dahinter als Motivation. Finde ich eine gute Idee, dann einfach bei jedem Investment auch mal drüber nachzudenken. Vielleicht will ich was ganz anderes, als jetzt wirklich sinnvoll in dieses Ding da zu investieren. Was meinst du?
Das geht mir ganz genauso. Also wenn ich so früher zurückdenke, wenn wir uns auch im Kollegenteam über Aktien unterhalten haben, Dann war das bei Via Fintech natürlich ein sehr IT-lastiges Team und die haben natürlich immer in Tech-Aktien investiert. Und ich glaube, ich besitze so ein paar Aktien auch so aus Zugehörigkeitsgefühl zu diesem Team, ohne mich damit einzeln jemals beschäftigt zu haben.
Also Zugehörigkeit, die kleinen Schritte, also der große Berg ist ein ganz, ganz relevantes Thema. Hast du noch ein weiteres Beispiel dafür?
Es gibt ganz viele Beispiele. Ich erzähle die immer ganz gerne anekdotisch aus unseren Kundeninterviews. Aber was wir natürlich im Großen und Ganzen sehen, sind sehr, sehr viele Daten dazu, wie sich Menschen verhalten. Und es gibt unterschiedliche Verhaltens- und Rollentypen auch. Ja? Also zum Beispiel gibt es sicherheitsbedürftige Menschen, die, ich sag mal, machen es richtig und packen am Anfang des Monats ihre Sparrate irgendwo hinweg, sei es in eine Anlage oder irgendwie aufs Tagesgeldkonto oder ähnliches. Das sollte man tatsächlich auch tun, damit es sozusagen aus den Augen, aus dem Sinn ist, und das Geld ist eben für diesen bestimmten Zweck verplant. Das ist generell ganz wichtig, dass man sich einen Plan für sein Geld macht, also schon mit dem komplett verfügbaren Einkommen eine Idee hat. Was mache ich denn damit eigentlich? So und so viel Euro davon gehen in meine Miete, in meine Fixkosten. So und so viel ist mein übliches Lebensmittelbudget. Das sollte auch nicht irgendwie mit dem Finger in den Wind festgelegt werden, sondern auf Erfahrungswerten basieren. Ich gebe vielleicht im Monat 400 Euro für Lebensmittel aus, etc. pp. Und am Ende des Budgetplanungsprozesses sollte man dann irgendwie jeden Euro verplant haben und jedem Euro irgendwie einen Zweck zugewiesen haben. Und idealerweise macht man das vorher, indem man in die Zukunft schaut und halt nicht in diversen Statistiken, die es ja mittlerweile in jeder Bank-App auch gibt, nur in die Vergangenheit schaut, wofür habe ich es denn eigentlich ausgegeben? Das ist übrigens auch ein großes Problem, dass Menschen ganz oft im Haushaltsbuch oder in einer digitalen Form des Haushaltsbuches nur in die Vergangenheit schauen. Und dann gibt es da eine mehr oder weniger schöne Statistik, okay, dafür habe ich das ausgegeben, etc. pp. Aber mit dieser Erkenntnis wird nichts gemacht in die Zukunft. Ja? Das ist wie Autofahren und hinten rausgucken. Statt wirklich in die Zukunft zu schauen und nach vorne zu schauen, was will ich denn eigentlich erreichen? Wo will ich denn hinfahren? Wo will ich irgendwie mein Geld einsetzen? Gibt auch Menschen, die haben Sicherheitsbedürfnis, immer eine gewisse Baseline auf ihrem auch eine Empfehlung, ja, also dass man ein bisschen Puffer auch auf dem Giro haben, dass man immer noch so ein Girokonto hat für unerwartete Abbuchungen. Das mache ich zum Beispiel auch. Ich habe immer so eine gewisse Baseline auf meinem Girokonto, an die ich eigentlich nie rangehe, aber mein Sicherheitsbedürfnis da ist tatsächlich relativ hoch. Ja, und all diese Verhaltensmuster kann man sich anschauen, kann man in den Daten über verschiedene Kundengruppen sehen, kann man vergleichen mit Peer Groups. Und wir sehen natürlich relativ viele Fälle und können daraus sowohl bestehende Muster erkennen, als auch Empfehlungen geben, hey, das hat deiner Peer Group geholfen, da solltest du auch drauf hinarbeiten und dein Geld in die Richtung planen.
Und wenn man jetzt nicht so sicherheitsbedürftig ist, könnte es trotzdem durchaus Sinn machen, vorauszuplanen und nicht zurück. Und gerade dieses, dass man direkt, wenn man regelmäßige Einkommen bezieht, dass man direkt an dem Tag des Einganges die Sparplanrate wegschiebt, ist ja auch sehr, sehr sinnvoll. Das geben wir auch in unseren ETF-Seminaren häufiger. Was meinst du aus deinen Daten heraus? Wie viele Menschen überhaupt planen voraus? Wie viel Prozent? Kann man das sagen? Ist es die eine Minderheit?
Also zu uns kommen ja tatsächlich die, die Probleme haben oder die wirklich dieses Planungsbedürfnis für sich schon entwickelt haben. Das heißt, ich sehe gar nicht die komplette Bevölkerung, aber wenn man sich die Statistiken anguckt, dann haben 61% der Menschen finanziellen Stress. Dieser finanzielle Stress macht krank und geht natürlich sowohl auf die geistige als auch auf die körperliche Gesundheit, geht damit auch auf die Produktivität der Volkswirtschaft, was man bei jedem einzelnen Arbeitgeber natürlich auch merkt. Also gibt es eine schöne Studie von PwC, die sagt, dass Menschen mit finanziellem Stress sich bis zu 3 Stunden die Woche mit ihrer Arbeitszeit mit ihren Finanzproblemen beschäftigen. Ich glaube tatsächlich, dass unsere Branche da manchmal nicht so drin steckt, wie sag mal, der Durchschnittsdeutsche mit Geld umgeht. Also das deutsche Durchschnittseinkommen sind 2.165 Euro netto. Und das ist in der Frankfurter Bankenwelt genauso wie in der Berliner Startup-Szene relativ wenig. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Entwicklung der letzten Fintech-Jahre, die war gut, die hat uns extrem nach vorne gebracht, auch technologisch, hat sicherlich auch einige große Konzerne und Banken dazu animiert, selber größere Projekte der Modernisierung anzunehmen. Und wir in unserer Peer Group haben jetzt irgendwie alle mal ein Neobankkonto ausprobiert und ein Robo-Advisor. Wir haben irgendwie diverse Anlage-Startups. Wir wissen, was eine Blockchain ist. Wir haben wahrscheinlich irgendwo ein paar Kryptos rumliegen und vielleicht sogar mal in ein NFT investiert. Aber der Großteil der Bevölkerung hatte damit keine Berührungspunkte. Sondern im Gegenteil, da geht es dann um Finanzprodukte, die der Konsumfinanzierung dienen und die eben auch mit diesen Problemen dann umgehen. Also zum Beispiel sind 42% aller Ratenkredite in Deutschland sind unter 1.000 Euro. Die Zahl ist um 90% hochgegangen in den letzten 2 Jahren. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch nur die Spitze des Eisbergs, weil das eine Studie von unserem Kooperationspartner, der Schufa. Und Ratenkredite unter 200 Euro erfordern ja noch keine Bonitätsprüfung durch die Schufa. Das heißt, alles, was wir da drunter noch haben, ist, glaube ich, noch mal weniger sichtbar. Und das sind, glaube ich, Zahlen. Das sind kurzfristige Konsumanschaffungen. Also von der Waschmaschine bis hin zum Pullover.
Und glaubst du, dass... Entschuldige, jetzt habe ich dich nicht verstanden eben.
Genau, das sind kurzfristige Konsumanschaffungen von der Waschmaschine, die sicher notwendig ist, bis hin zum Pulli oder zur E-Commerce-Bestellung. Ich glaube, unsere Branche muss sich, bevor wir mit Finanzbildung im Sinne von, wir müssen jetzt alle investieren und für unser Alter vorsorgen, ETF-Sparpläne abschließen, müssen wir uns damit beschäftigen, womit Menschen gerade Probleme haben.
Ja, da ist viel Wahres dran jetzt direkt auch. Vielleicht müssen wir es aber auch parallel machen, weil gerade was das Thema Altersvorsorge angeht, ist ja die Zeit das größte Asset. Und wenn man dann erst versucht, jemanden dazu zu bringen, sinnvoll zu planen und sinnvoller mit seinen Ressourcen umzugehen, aber dabei die 10 Jahre verschenkt, die man schon was hätte für die Altersvorsorge tun können, auch nicht so sinnvoll. Also weil Zeit ist das allergrößte aller Assets hier in diesem Thema. Aber was hast du für eine Idee, wenn ich jetzt selbst, also ich denke, die Menschen, die jetzt hier in dieser Session sind, haben schon ein bisschen mehr Zugang zu der Thematik als die Mehrheit. Aber wenn ich jetzt in meinem Umfeld, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis viele Menschen habe, denen ich mehr Planung wünschen würde und für sinnvoll erachten würde, wie würdest du da rangehen? Wie würdest du versuchen? Hast du Tipps?
Also wichtig ist erstmal überhaupt drüber reden. Das ist in ganz vielen Familien tatsächlich nicht möglich. Auch im Freundeskreis ist das immer ein bisschen komisch, wenn man dann über Geld redet. Egal, ob man über Probleme mit Geld redet, über Schulden, über irgendwie darüber, dass es nicht reicht, über Altersvorsorge. Auch in ganz, ganz vielen Paaren ist das ein Problem. Wer macht das eigentlich? Macht man das für einen? Macht man das für beide? Macht man das gemeinsam? Das ist in Deutschland tatsächlich ein großes Tabuthema, was wir in anderen Kulturen oft nicht so merken. Also meine Ursprungsidee zu Fabit entstand zum Beispiel in Australien. Und ich saß mit einem australischen Freund beim Frühstück und wir haben uns sehr, sehr offen über Geld und über unseren Umgang mit Geld unterhalten, bevor wir dann auf Fintechs für Low-Income-Target-Groups kamen. Und die Australier sind da viel, viel offener. Die erzählen dir, was sie verdienen, wie sie das anlegen, etc. Und das machen wir ja ganz oft nicht. Das ist innerhalb der Branche mit den Leuten, die eben auch in der Finanz arbeiten, redet man dann vielleicht noch mit drüber. Aber ich habe immer den Reality-Check, wenn ich zu meiner Familie nach Brandenburg fahre. Und da ist das tatsächlich auf so einer Familienfeier gar kein Thema. Und ich glaube, da sind wir auch persönlich immer so ein bisschen in der Verantwortung, dass man das ohne zu verurteilen, ohne zu sagen, oh Gott, du hast da ja noch gar nichts für dein Alter vorgesorgt, einfach wertungsfrei mal anspricht und vielleicht, und da sind wir wieder beim verhaltenswissenschaftlichen Ansatz, auch mal hinterfragt, so, warum hast du das noch nicht gemacht? Oder warum hast du das gemacht? Warum hast du ausgerechnet das ausgewählt? Warum hast du hier eine Riester-Rente? Warum, keine Ahnung, machst du Trade Republic und kaufst Einzelaktien, statt irgendwie mit einem ETF anzufangen? Also lauter diese kleinen Dinge, über die man, glaube ich, mit der Familie, mit Geschwistern und auch mit Freunden ruhig mal reden kann.
Ja, das ist gut. Also drüber reden ist sicherlich der allererste Schritt. Und es gibt auch eine ganze Reihe an Börsenstammtischen, die heißen zwar Börsenstammtisch, aber die würde ich auch gar nicht als reine Börsenstammtische sehen. Ich bin auch mir selber Mitglied in ein paar. Das sind immer auch Finanzstammtische. Also ich habe eine großartige Idee, wie ich was bei meiner Krankenkasse sparen kann, habe ich direkt auf so einem Stammtisch gehört. Also alle, die hier dabei sind und tatsächlich mehr ins Reden kommen wollen über das Thema, ist zum einen die Möglichkeit, das selber anzusprechen im eigenen Freundeskreis, aber auch zu sagen, ich gehe mal dahin, wo Leute darüber reden einfach.
Ja. Da gibt es auch ganz tolle Initiativen, die auch zum Beispiel in Schulen gehen und für Finanzbildung sorgen. Also wir sind am Beginn einer nationalen Finanzbildungsstrategie, die gerade aus Finanz- und Wirtschaft, und Finanzministerium und auch Bildungsministerium gemeinsam da sich in ihren Startlöchern befindet. Und da gibt es ja total tolle privatwirtschaftliche Initiativen von der Findet Foundation bis hin zum Bankenverband, die irgendwie alle sich um Finanzbildung an Schulen kümmern. Und unglücklicherweise sind wir eines der wenigen OECD-Länder, bei denen eine rudimentäre, grundlegende Finanzbildung eben noch nicht im Lehrplan verankert ist, sondern wir sind immer darauf angewiesen, dass es engagierte Lehrer gibt, die zusätzlich zum normalen Stoff da die Grundlagen vermitteln. Und da wieder, wenn man sich die Statistik anguckt, 83% der Menschen lernen alles, was sie über Geld wissen, von ihren Eltern.
Ja, das muss dringend kompensiert werden. Ich habe zurzeit so eine Sommerreihe gehabt, oder ich hatte eine Sommerreihe, da habe ich Leute erzählen lassen, wie sie an die Börse gekommen sind. Und das ist allen mir und auch Leserinnen und Lesern aufgefallen, dass die meisten, 99% hatten Kontakt in der Kindheit dazu. Und das zeigt wiederum, dass wir all denjenigen, die eben diesen Kontakt nicht haben, in andere Wege finden müssen, denen das zu vermitteln.
Ja, ich glaube, da bin ich auch immer so ein bisschen die Ausnahme. Also ich bin in der ganzen Finanzbranche tatsächlich sehr per Zufall gelandet. Weder vom universitären noch vom familiären Hintergrund her hätte man das jemals für wahrscheinlich gehalten, glaube ich. Wenn das nicht zufällig so gewesen wäre, dann wüsste ich auch nichts über Geldanlagen.
Und wie bist du dazu gekommen? Was war da die erste Verbindung?
Ich habe so ein bisschen Gründungsberatung gemacht nach der Uni während der Uni, nach der Uni habe damals halt Marktanalysen und so weiter für halt junge Unternehmen gemacht und habe in der Zeit die Gründer von eben Barzahlen kennengelernt. Fand diese Idee so gut, dass ich dort erste Mitarbeiterin geworden bin. Mein Hintergrund ist Und dafür wurde ich auch aufgestellt, war eigentlich dafür wurde ich auch eingestellt, aber in den ersten Jahren tatsächlich Mädchen für alles. Und habe Haltung bis hin Vertrieb, glaube ich, jeden Job in der Firma gehabt, was dann auch im Laufe der Firmenentwicklung dazu geführt hat, dann Managing Director wurde, mich um die Internationalisierung gekümmert, Schweiz nochmal neu gegründet habe und glücklicherweise in einer hier in der Fintech-Branche war, wo wir eine unglaubliche Aufbruchsstimmung hatten, ja? Wo Unternehmen wie N26, Raisin, Scalable Capital und auch alle Finleap-Gründungen gerade im Entstehen waren. Und das war eine Zeit, in der man unglaublich viel mitgestalten konnte und auch sehr viel gelernt hat. Und das hat mir tatsächlich immer Spaß gemacht.
Oh, schön. Jetzt an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier, wenn Sie Fragen haben an Susanne, ist das der perfekte Moment, sie zu stellen. Und jetzt noch eine Frage von mir an dich. Also wir haben jetzt, man muss an kleinen Schritten auf diesen großen Berg zu. Man sollte über Geld sprechen, sich hinterfragen, was die Motivation für eine Kaufentscheidung ist. Das gilt für einen Pulli genauso wie für eine Aktie. Und gibt es noch was, was du uns mit auf den Weg geben möchtest für einen besseren Umgang?
Ich glaube, das Wichtigste habe ich gesagt. Ich glaube, am Anfang muss man schauen, woher kommt eigentlich meine persönliche Einstellung zu Geld, mein Finanzwissen, kommt es von meinen Eltern? Wie haben die eigentlich über Geld gedacht? Ja, also bei meinen Eltern war immer, was du nicht hast, kannst du nicht kaufen, im tiefsten Brandenburger Dialekt. Und das ist tatsächlich was, was ich mir extrem beibehalten habe. Und in anderen Familien ist das vielleicht gesellschaftlich akzeptierter. Ist auch da wieder schöne Statistik von unserem Kooperationspartner Laue. Die haben erhoben, dass für 2/3 der Gen Z Schulden total akzeptabel sind. Und dass über 40% der Gen Z auch schon Erfahrungen mit Buy Now Pay Later Produkten gemacht haben. Und das ist tatsächlich was, wenn das akzeptabel ist und wenn ich unter irgendwie dem Hashtag Klarnaschulden auch darüber rede auf Social Media, dann ist das was, worüber wir, glaube ich, als Branche auch mal nachdenken sollten und schauen sollten, dass wir diese Wahrnehmung auch mal hinterfragen. Also ich glaube, wichtigste ist eigene Wahrnehmung hinterfragen, erstmal die Basics machen, sich langsam hintasten zu Investmentprodukten und Anlageprodukten.
Hier möchte ein Teilnehmer wissen, was du davon hältst, von Festgeld und Termingeld, weil wir hatten es ja, dass du auch gesagt hast, man sollte mal hinterfragen, ob man wirklich das Trade Republic Depot mit den vielen Einzelaktien oder mit den paar Einzelaktien für die Altersvorsorge haben sollte. Was hinterfrage ich denn, wenn ich jetzt mein ganzes Geld in Festgeld stecken möchte?
Ich glaube, die Frage ist nicht, ob ich dieses Depot bei Trade Republic haben sollte, sondern an welchem Punkt meiner finanziellen Reise. Also
Okay.
was habe ich vorher? Ich muss erstmal, glaube ich, mir ein Gesamtbild erarbeiten und ein Konzept für mein Geldmanagement. Und das hat dann irgendwann eben auch den Punkt Anlage erarbeiten. Und ansonsten gibt es, glaube ich, Finanzprodukte, die sind, gibt es für alle Finanzprodukte da draußen die passende Kundengruppe. Und alle Finanzprodukte, auch im Festgeld oder Termingeld, haben ihre Daseinsberechtigung, müssen aber zur Erwartungshaltung der jeweiligen Person passen und auch zu deren Bedürfnissen.
Und zur Kostenstruktur finde ich auch immer noch ein ganz wichtiger Punkt, weil da, ich glaube, der böseste Feind bei Finanzprodukten da draußen sind die Kosten. Aber ich habe auch in meiner Zusammenfassung vorhin was vergessen, was ich auch sehr, sehr wichtig fand, dass du gesagt hast, man sollte vorausplanen. Und das gehört ja dann auch dazu. Ja, ich muss ja auch vorausplanen, um einzelne Baustelle bewerten zu können, wie ich sie einsetzen kann, statt rückwärts planen. Das ist tatsächlich so. Die meisten betrachten rückwärts. Auch ich habe das lange getan. Ja.
Ja, und also Festgeld kann richtig sein. Und dann gibt es so ein Startup namens Unit Plus, wo ich aus meinem Depot heraus auch jederzeit mit einer Karte bezahlen kann. Also ich komme jederzeit an mein angelegtes Geld quasi ran und kann es auch zum täglichen Konsum einsetzen. Als ich dieses Modell das erste Mal gehört habe, dachte ich, wer macht denn sowas? Turns out, tatsächlich sehr, sehr viele Menschen, die einfach diese Flexibilität, da jederzeit rankommen zu können, sehr, sehr schätzen.
Sag nochmal, wie das heißt. Das ist, die legen das in ETFs an und ich kann mit meiner Kreditkarte damit einfach bezahlen, gell? Das
Unit Plus heißen
Unit Plus.
Super
Ja.
spannendes Startup.
Fand das auch eine spannende Idee. Die nutzen eine traditionelle Kreditkartenstruktur. Ich glaube, die DKB oder irgendeine andere von denen. Genau, ja, spannend. Das ist ja so, also ich kaufe quasi ein Bündel an ETFs und wenn ich in den Supermarkt gehe, bezahle ich damit einen Bruchteil davon. Ja, das ist auch wirklich eine spannende Idee. Dann danke ich dir. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Danke dir sehr für deine Zeit und deine Expertise. Spannendes, spannendes Thema. Ich entschuldige mich bitte nochmal alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier, die Tonprobleme zu entschuldigen. Ich finde, es hat getragen auf jeden Fall. Und ich hoffe, bis bald, Susanne. Und nächste Woche ist Martin Lück da von BlackRock und gibt einen, der Stratege, Chef Strategie Deutschland von BlackRock und gibt einen Einblick, was er erwartet für die verbliebenen 3 Monate 2023.
Super. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Schön, dass du da warst.
Danke. Ciao.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.